This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag.
Wimpy, wimpy, wimpy!
Blech! And this is the smell of that same sandwich in a Hefty Ultra Strong trash bag.
Hefty, hefty, hefty!
Ah, smell the difference? Hefty Ultra Strong has Arm & Hammer with continuous odor control, so no matter what's inside your trash, you can stay one step ahead of stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of Hefty Large Black Bags.
Also, sag mal, hast du heute doppelte Portionen gekauft?
Nö.
Echt? Sind das immer so viele? Ja. So viel hauen wir uns immer rein von dem Zeug?
10 Stück.
So, bitte nicht zeigen jetzt, ne?
Nein.
DRW-Versteher. Dein Podcast im Recording-Blog. Mit Björn und Jonas.
Ich habe wirklich viel erlebt in den, also seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, habe ich wirklich viel erlebt, wo ich wirklich sagen muss, ja, da müssen wir mal drüber sprechen.
Oh, ja, das trifft sich doch gut.
Ja, genau, in so einem Podcast kann man ja über viele Dinge sprechen.
An so einem bummeligen Freitag?
An so einem bummeligen...
Nee, Sonntag, Vormittag
Sonntag.
Natürlich.
Bist du schon wieder durcheinander gekommen? Nein,
Mensch.
Wir sitzen ja am Freitag zusammen und am Sonntag wird veröffentlicht, das weiß ja jeder. Und wo wir schon gerade dabei sind, kann ich ja auch direkt einleiten, dass ich mit Quarkbällchen quasi ausgestattet, ich sage bewusst nicht bewaffnet, sondern ausgestattet, hier angekommen bin.
Du bist auch nicht reingekommen.
In Holtwick, genau. Und wieder froh bin, dass ich bei dir sein darf, mein Lieber, weil... hier in Holtwick ist es dann doch am schönsten. Mannheim, Studioszene, alles gut. Aber hier bei meinem Freund, den goldenen Ohren von Holtwick, bei Björn Schlüter. Du hast mir ein bisschen gefehlt in der Studioszene.
Ja, also ich wäre auch sehr, sehr gerne dabei gewesen. Aber umso glücklicher bin ich, dass du heute den Weg wieder hier ins wunderschöne Dörfchen Holtwick gefunden hast. Damit wir heute noch mehr Nerd-Talk über Nerd-Talk halten können, den du wahrscheinlich gehalten hast. Oder zumindest werde ich ja davon jetzt erfahren. Bewusst hast du noch nicht so viel erzählt.
Nee.
Deswegen würde ich sagen.
Mich bewusst zurückgehalten.
Würde ich sagen, Chapter One für heute. Würde ich sagen, Studioszene 2022. Jonas, wie war es?
Pass auf.
Okay, anders.
Erstmal etwa. Nee, ich habe ja gesagt, es ist viel passiert. Ne? Ja. Bevor ich zur Studioszene komme, ist ja noch viel mehr passiert. Das heißt, es fing damit an, dass ich. Die Studioszene war ja. Ich war am Dienstag auf der Studioszene. Also jetzt vergangenen Dienstag. Und davor war aber ja der vergangene Freitag. Und an diesem bewussten Freitag war ich in Gronau mit meinem Sohnemann bei Mark Forster.
Ja.
9000 Leute, Open Air. Karte kostete, hatten wir im Dezember gekauft oder im November, 45 Euro. Würde heute gar nicht mehr gehen.
Nee,
für 45 Euro heutzutage noch eine Karte. Ich habe mit Kollegen gesprochen, die im Veranstaltungsgeschäft sind und die sagen, alle Preise, Personal, Halle, Energie, Dienstleistung, Sachwart, alles um den Faktor 2 bis 3 hoch. Die Karten sind aber ja schon länger verkauft. Mit anderen Worten, Geld verdienen ist echt schwer geworden und mit 45 Euro kannst du schon mal haken. Aber fand ich toll, ist dabei geblieben. Herr Forster ist auch aufgetreten und war echt ein gutes Konzert. Das kann man über Mark Forster ja sagen, was man möchte irgendwie. Aber das war ein blitzsauberes Konzert. Der Typ ist 1A authentisch, also so wie du den auch bei The Voice siehst, so. Schalk im Nacken, irgendwie zwischendurch springt er einfach ins Publikum, lässt sich eine Leiter hinterher tragen, stellt sich irgendwo ins Publikum rein und sagt zu so einer Perle, bist du alleine hier? Dein Mann ist nicht da? Ja, gib mal dein Telefon, wir rufen den jetzt mal an. So. Und dann hat er den tatsächlich angerufen und gefragt, warum er nicht da ist. Er hat ihm erst gesagt, ja, hier ist die Polizei Gronau, ihre Frau ist stark angetrunken, nackt auf der Bühne rumgesprungen und der Typ sagt ins Telefon, ich bin stolz auf sie. Richtige Antwort auf jeden Fall.
Okay.
Dann hat er den eingeladen, dann war der hinterher noch da. Also klar, einstudierte Situation macht er wahrscheinlich jedes Mal, wenn er irgendwo auftritt, aber es passte halt alles. Ne? Und Publikum war extrem Familie, also war ganz viele Kinder, Familie, sonst was irgendwie, also kein Hulli-Gulli irgendwie, sondern es ist einfach ein ganz feines Fest gewesen. Da habe ich halt, wie gesagt, als ich dann auf die Karte nochmal drauf geguckt habe, habe ich gedacht, für 45 Euro kommst du heute nirgendwo mehr auf ein Konzert. Das können die nicht bezahlen. Also nicht in der Größenordnung. Es war eine riesen LED-Wand hinter denen aufgebaut, sodass du, egal wo du standest, konntest du immer gut sehen. Top ausproduziert, super Licht, irgendwie Kameraleute dabei, etc. pp.
Der Kollege, von dem ich dir eben erzählt habe, mit dem ich die nächsten Tage auch eine Messe betreuen werde, tontechnisch, der war der Systemtechniker tatsächlich.
Ja. Also war wirklich blitzsauber, Sound war gut, es war alles wirklich gut. Vorband war gut, die Gitarristin von Mark Forster stand mit ihrem Looper auf der Bühne und hat abgeliefert. Mein Sohn war sofort Feuer und Flamme. Mhm. Total geil gemacht irgendwie. Und ich meine, sich alleine vor ein Publikum von einem anderen Künstler zu stellen, also egal, ob du mit dem später dann als Dienstleister auf der Bühne stehst, ne? Du stehst da alleine, eine junge Dame, und die hatte eine Flying V um, das sah schon mal ziemlich scharf aus, irgendwie so eine Baskenmütze auf, dann lange blonde Haare, dann diese Flying V um, und dann machte die halt ihr Ding mit ihrem Looper, und es waren gute Songs, war ordentlich. gedacht, da brauchst du schon Eier für dich da hinzustellen. Ne?
Generell, ne, sag ich jetzt mal, gibt es dankbarere Jobs als Vorband von Mark Forster oder so zu sein, glaube ich. Das ist dann so ein bisschen einfacher, wenn du in andere Musikstile gehst, würde ich jetzt mal so behaupten, wenn du in etwas härtere Musik gehst oder so, Rock, Punk, Metal, da ist es so ein bisschen dankbarer, weil die Leute da, glaube ich, ein bisschen anders ticken. Bei Mark Forster ist dann einfach ein zu großer Name. Ne? Klar, wenn Metallica auf Tour geht, dann nehmen die halt Apokalyptika mit als Vorband oder wen auch immer. Ne? Ja. Oder damals, glaube ich, war es mal Slipknot, als sie diese Stadion-Tour.
1B.
Genau. Ja. Aber in dem Fall ist es natürlich irgendwie krass, sich dann da hinzustellen, aber passt ja dann vielleicht ganz gut zur Situation,
ganz
die du beschrieben hast.
Ganz alleine hat die da wirklich gestanden und die hat das Publikum richtig heiß gemacht. Also ja, es war hinterher, als sie fertig war, nach 20, 25 Minuten, waren alle Arme oben und nicht, weil sie nett war oder hübsch aussah, sondern weil sie wirklich abgeliefert hat und weil sie die Leute auch mit ihrer eigenen Energie so angeschossen hat, dass danach eigentlich konnte es nur noch richtig gut werden. Und hat sie richtig Annie Chops hieß die. Also wer mal reinhören will, Annie Chops, super, wirklich super gemacht. Und das war der Freitag vor dem Wochenende. Dann habe ich gesteigert. Ich erzähle erst von mir und dann kannst du in 4 Wochen dann von dir erzählen. Ne? Dann bin ich am Sonntag, bis dahin brauche ich ja, um fertig zu werden. Dann bin ich am Sonntag mit der gesamten Familie nach Colonia gefahren, auf die Gamescom.
Oha.
Und das war ja noch mal beeindruckender, also unabhängig von Games und so weiter. Ich war ja mehr so in der Retro-Halle zu finden, wo alte Super Nintendos, C64 und so weiter stand. Aber dann kommst du in die Halle 6 rein und die Halle 6 war die Brawl Stars, ist also so ein Spiel, so ein Online-Spiel, Brawl Stars, war so ein Wettbewerb. Da hatten die eine Anlage reingebaut mit allem Zwicky und Zuppi, da wäre Mark Forster aber blass geworden. Da war richtig Alarm reingebaut, Riesenbühne, LED-Screens mit Kameras, Licht von hier bis übermorgen, irgendwie durchgängige englischsprachige Moderation direkt ins Netz gestreamt und so weiter und du sitzt da und denkst, was ist denn hier los, ey? Das ist doch ein Computerspiel, die haben die abgefeiert.
Aber das ist unfassbar. Ein unfassbarer Markt natürlich auch.
Mega, mega, ja.
Also ich wusste das auch gar nicht, dass man mit Handyspielen, wo man ja de facto vor 10, 15 Jahren irgendwie drüber gelacht hat.
Ja, Snake, ne?
Ne? Aber wenn man sich das mal überlegt, wie viel Kohle damit gemacht wird, mit irgendwelchen Handy-Games, wo es dann diese In-App-Käufe gibt und was weiß ich nicht, wo dann irgendein 18-jähriger Programmierer aus Hintertupfingen dann irgendwie Milliardär wird.
Ja.
Also,
weil er eine gute Idee hat. Also jeder, der eine gute Idee hat, soll ja auch Milliardär werden. Ist ja Wumpe.
Total
bei uns
gerne.
In Münster gibt es eine Firma, die heißt Lootboy oder irgendwas mit Loot auf jeden Fall. Loot ist ja eigentlich die Beute, die du, wenn du einen Gegner erlegt hast, dann bleibt was übrig, das ist das Loot. Das wird dann gelootet, dann hast du halt was bekommen dafür, dass du den Blatt gemacht hast. So. Und die haben irgendwie so einen Namen gegründet, ich habe das Geschäftsmodell von denen noch nicht so ganz verstanden, aber die haben da auch nochmal ein Zusatzgeschäft rausgemacht mit verschiedenen In-App-Käufen oder Zusätzen, die man bei denen irgendwie, keine Ahnung, ich habe es nicht verstanden.
Ich bin da leider voll raus bei dem Thema.
Ich auch. Ich habe jetzt schon überlegt, wenn ich jetzt mal ein bisschen unterwegs bin, dass ich dann einfach mir mal Brawl Stars so heimlich runterlade, damit ich wenigstens verstehe. Ich kann ja mit Computerspielen wirklich gut umgehen. Ich bin damit groß geworden. Ich bin Fan. Mein ganzer Keller steht voll mit alten Nintendo-Spielen, mit allem Zwicky und Zuppi. Vom C64 über Nintendo Entertainment System, Sega Master System, Sega Super CD, Sachwart, Nintendo 64, alles da.
Wie kannst du denn als Musiker noch Geld für sowas gehabt haben?
Das habe ich ja damals immer so nebenbei gekauft, als das so da war. Heute kannst du die Sachen teilweise gar nicht mehr bezahlen. Und wie gesagt, deswegen war ich auch in der Retrohalle zu finden. Aber deswegen, ich bin damit groß geworden. Trotzdem fehlt mir, zumindest zu Brawl Stars, fehlt mir der Zugang. Oder zu League of Legends. Und da komme ich jetzt gleich zu League of Legends. Auch großartig. Also da waren wir halt auf der Gamescom. Auch ein fantastisches Erlebnis. Witzigerweise da, Kartenpreis, wo wir gerade über Kartenpreis gesprochen haben. Ich wollte eigentlich nur 2 Karten für meine Tochter und meine Frau kaufen, dass die 2 da hinfahren. Da war das Familienticket für uns 4 günstiger, als wenn ich 2 Tickets für die gekauft hätte. Und ich gesagt, ja komm, dann fahren wir mit der ganzen Familie dahin, dann haben wir auch einen schönen Ausflug gemacht. Und
also ist eher deine Tochter so die Gaming-Interessierte? Oder?
Die Gaming-interessiert sind wir alle. Also mein Sohn steht irre auf sowieso jedes Game, was irgendwie auf einem Bildschirm stattfindet. Okay. Brawl Stars aber vor allem. Aber deswegen sind wir gar nicht hingefahren, sondern einfach, weil wir halt alle irgendwie gerne zocken. Ne? Mhm. Und meine Tochter ist dann auch noch großer Cosplay-Fan. Die steht auf diesen ganzen Anime-Manga-Krams und so weiter. Ja. Die zeichnet auch ganz fantastisch, das, was das angeht. Und da, das ist ja dann, geht ja dann immer so einher. So eine Games-Messe ist dann auch irgendwie immer so eine Cosplay-Messe, weil da ganz viele Cosplayer rumlaufen. Also Cosplay, für die Leute, die nicht wissen, was es ist, Kostüm-Play. Das sind also Leute, die sich anziehen wie die Charaktere aus Manga-Serien, Zeichentrickserien, japanischen oder Spielen aus der Gegend und so weiter. Und da läuft dann von, was weiß ich, von One Piece, das ist so ein Manga-Charakter mit so einem ganz charakteristischen Strohhut mit so einem großen roten Bändchen drumherum, über Obi-Wan Kenobi bis zu Hasse nicht gesehen. Cosplayer gehen also auch durchaus in diese Star Wars-Welt rein oder alles, was du irgendwie nachspielen kannst. Und da laufen Leute rum, da denkst du, Wahnsinn, ne? Also teilweise die kleine Bankangestellte und jetzt ohne despektierlich zu sein, die da aber einfach ihr Ding machen kann und da auch unter Gleichgesinnten ist und einfach eben nicht der Freak, Nerd, sonst was eben ist, sondern da sind nur Gleichgesinnte. Gamer und Cosplayer scheinen sich da gut zu verstehen. Ein riesen Merchandising, zwei komplette Hallen voll mit Merchandising, mit was du da alles kaufen kannst, das ist totaler Irrsinn. Ja, eine Riesenveranstaltung auf jeden Fall. Und dann am Dienstag halt auf die Studioszene. Da bin ich auf dem Hinweg noch über Frankfurt gefahren, Langenselbold, und habe da die Screwjets getroffen, eine Punkband, über die ich neulich schon mal erzählt habe. Okay. Und habe dann mit denen abends mal bekaspert, ob wir die Musik von denen noch ein bisschen nach vorne bringen können. Haben eine fantastische Pizza gegessen. Hab ich mit dem Campervan bin ich da gewesen, habe an so einem See im Santa nirgendwo irgendwie geparkt, meiner Frau geschickt, die war schon ganz neidisch, weil mit dem Campervan, es gibt ja diese Camper-Romantik, wenn du dein Haus mit vier Rädern bei dir hast, dann bist du frei.
Ja, klar.
Geschissen. Du kannst nirgendwo stehen. Du darfst nirgendwo stehen, überall ist es verboten oder du musst auf den Campingplatz, aber Campervan-Freiheit hat ja nichts mit dem Campingplatz zu tun. Campingplatz
ist ja das Gegenteil eigentlich.
Ja, das ist cool auf dem Campingplatz, aber Campingplatz ist so vom Coolness-Faktor her eher so Kegelbahn und Campervan ist ja mehr so Freiheit, Outback, irgendwie, ich penne hier, was weiß ich.
Massentierhaltung versus Freilandhaltung.
Oh ja, so ungefähr, weißt du? Aber diese Romantik, die dir da ständig in der Werbung verkauft wird, die existiert zu 0,0%.
Zumindest in Deutschland nicht, ne?
Nein, auch überall anders.
Ja, ist
nein.
Das so?
Also ich glaube, in Dänemark darf man noch an einigen Stellen freistehen. In Schweden darf man freistehen. Mhm. Aber sei es Holland, Frankreich, Griechenland, Sachwart Spanien, nirgendwo darfst du freistehen. Deswegen gibt es auch Web-Apps oder Handy-Apps, wo du dann tatsächlich gucken kannst, wo Leute ihre Stellplätze anbieten, also eben Bauernhöfe, die dann sagen, so, hey, bei mir sind zwei Jahre, ne? so, dass du so halb frei stehen kannst.
Okay,
ne?
Dass du auf privaten Flächen, dann die
was eben kein Campingplatz ist, die bieten dann aber auch keinen Campingplatz.
Aber das kostet dann Geld. Also,
kann aber auch einfach so sein, hier kannst du hinkommen. Und wir haben dadurch ja zum Beispiel im Urlaub einen Campingplatz gefunden in Rom zum Beispiel, mitten in Rom, was kein Campingplatz war, sondern einfach nur ein Stellplatz für Vans. Mhm. Ne, und da waren dann halt ein paar Camper standen dann da und wir dann halt mit unseren da auch, waren wir mitten in Rom.
Cool.
Also das war schon ziemlich cool, direkt an der Via Appia, das ist eine der ältesten Straßen in Rom. Mhm. Witzigerweise, weil mir stockt jetzt gerade, ich musste noch mal kurz überlegen, witzigerweise habe ich zu der Zeit gelesen, der Graf von Monte Cristo, von Robert Dumas, glaube ich. Und da ging es dann im Buch selber auch um die Via Appia in Rom, wo ich gedacht habe, guck mal, in dem Buch wird die schon erwähnt, die eine der ältesten Straßen Europas, irgendwie ist schon ein Ding. Das hat schon
ein cooles
Faktor. Und jetzt stehen wir hier mit dem Van irgendwie so an so einem useligen Stellplatz. Naja, und dann bin ich dann von Langenselbold dann rüber halt zur Studioszene, hab da dann mein Interview gemacht mit Moses Schneider und Wolfgang Stach.
Habt ihr über die Wurst gesprochen?
Nein, wir haben nicht über die Wurst gesprochen, weil ich habe ja schon mal ein Interview mit Moses gemacht und da ging es tatsächlich um die Wurst.
Weil das ist so gefühlt immer so, Moses Schneider ist direkt so, ja, dann Wurst.
Wurst,
wir müssen über die Wurst sprechen.
Na, ich habe vor 5 Jahren, ich hatte mich nochmal kurz informiert, was ich eigentlich so alles gemacht habe. Und vor 5 Jahren bin ich in Berlin bei ihm im Transporterraumstudio gewesen, haben wir gequatscht. Da habe ich ihn auch fast gar nicht mehr wiedererkannt, weil er jetzt mittlerweile keine Haare mehr auf dem Kopf trägt. Er hat also jetzt auch die gleiche Frisur wie ich.
Sehr schön.
Und er hat auch diesen Drum-Workshop da gemacht zum Thema Drum-Live-Recording. Ja, und natürlich wird er da über die Wurst gesprochen. Warum soll ich ihn da nochmal zu fragen? Nee, wir haben über Vorproduktion gesprochen. Produktion, Vorproduktion. Und wie man eigentlich mit jungen Künstlern eigentlich rangeht oder generell mit Künstlern rangeht. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass da eine Kamera läuft. weil ich wollte das gerne hier auf dem Kanal posten. Jetzt lief da keine Kamera, das ist nur als Podcast gesendet worden, aber ich überlege, ob ich das vielleicht doch noch machen soll, einfach ein Bild von uns dreien da irgendwie einzublenden und dann kommen sagen, weil das Gespräch selber war cool. Das war einfach, wir haben da eine Dreiviertelstunde geplaudert irgendwie und es war wirklich, ich spreche auch nicht jeden Tag mit zwei Leuten, die so große Hits produziert haben, so große Bands produzieren und so weiter. Das war schon sehr spannend. Und dann gab es halt auf der Superbooth jede Menge zu entdecken. Ja?
Studioszene.
Ja, Studioszene. Superbooth. Immer komme ich durcheinander damit. Wahrscheinlich, weil ich dieses Jahr zum ersten Mal in meinem Leben auf zwei Messen gewesen bin. Mhm. Auf der Studioszene. Ja, ja, genau. Und dann bin ich da rumgelaufen, habe so verschiedene Leute getroffen, ganz viele Freunde vom Recording-Blog getroffen, die alle zu mir kamen und mir gesagt haben, dass sie meine Videos mögen, CDs in die Hand bekommen, Visitenkarten. Wusste gar nicht, dass es das noch gibt, das Medium.
Ja, ja.
Lustige Geschichte. Ich treffe den Kameramann vom YouTube-Kanal Soundfile. Soundfile, also geschrieben P-H-I-L-E, Soundfile. Ja. Auch ein guter Kanal. Und er sagte, ey, ich bin hier der Partner vom Eagle. Eagle ist der Typ, der vor der Kamera sitzt und schlaues Zeug erzählt. Und dann waren wir so am Plaudern. Neben ihm stand ein Typ. Und wer ist er? Ja, der ist Jill von Sauer.
Ach so, ja, den kenne ich sogar, ja.
Genau, auch ein guter Typ, aber ich war gerade so im Fluss, dass ich ihm gesagt habe, Sauer, super, ich habe einen Tisch von dir, ich bin unzufrieden. Da sank die Raumtemperatur mal direkt schlagartig auf 20 unter Null irgendwie. Ich sage, nee, alles gut, aber erzähle ich dir gleich. Und habe ihm dann mein Problem erzählt, dass ich halt diesen Tisch von ihm habe, also von Sauer, nicht von Gilles. Und ich einfach nicht verstehe, warum die Fläche von diesem Tisch glatt und nicht gedämmt ist, weil der Lautsprecher strahlt nun mal auch nach unten ab und du holst dir Kampffiltereffekte.
Ja gut, aber das ist aber eher ein Fehler dann auf deiner Seite, den Tisch so zu kaufen. Ich meine, du siehst ja, was du kaufst.
Wenn da ein Studiotisch dran steht, ich hatte gedacht, dass der schräg steht oder dass man den zumindest schräg stellen kann. Ist ja auch Wumpe. Ich habe ja jetzt dann von Markus Bertram mir diese Filzplatte drauf montieren lassen, die genauso teuer war wie der Tisch übrigens.
Und Grüße, Markus. Ja,
kann man Markus ja nichts für, das Material war teuer. So, aber seitdem sind dann die Kampffiltereffekte auch weg. Ne? Und weil ich ja keine Angst habe zu experimentieren, aber das war wie so ein Schockmoment. Der Gilles guckte mich an und fror so alles ein. Ich wollte ihn ja gar nicht näher.
Ich hatte auf der letzten Studioszene ein fast identisches Gespräch mit dem Gilles. Weil ich hatte, als ich noch die Neumann K310 hatte, ich hatte ja erst die K310 einzeln und dann die K310 mit den Bässen.
Ja.
Aber erstmal hatte ich sie ja einzeln. Mhm. Und hatte dann passend zu meinem Sauer-Tisch, hatte ich mir diese Stative gekauft, die auch sehr, sehr hübsch aussehen Sauer. Und da gab es schon, erstmal ging es darum, dass dieser Farbton von meinem Tisch, von dem Maestro-Tisch, den gab es eigentlich zu dem Zeitpunkt offiziell noch nicht von der Stange für die Boxenstative. Mhm. Also war ich damals schon über E-Mail mit dem Jill in Kontakt und er sagte, ja klar, kein Problem. Ich sage in der Produktion Bescheid, das ist jetzt nicht der Aufwand, das Holz in der Farbe von dem Tisch zu lackieren. Das ist kein Stress. Also mega nett, total cooler Kontakt. Na, auf jeden Fall kamen dann die beiden Stative mit leider ziemlich krasser Verzögerung hier an, weil die eben direkt von der Produktion in, ich glaube, Rumänien
Custom made quasi.
Genau. Mhm. Kamen die halt direkt rüber und das war irgendwie mit der Logistikfirma, keine Ahnung. War auf jeden Fall ein bisschen ätzend, aber gut, passiert.
Ja.
Ich hatte ja noch ein paar Stative hier stehen, so war es ja nicht. Auf jeden Fall kamen die an und die haben so einen Verschluss, wo du quasi, ja, jetzt wird irgendeiner, der da mehr Plan von hat, mich wahrscheinlich auslachen, wo du halt so einen Stift rausziehst, dann hast du so ein Raster, wo du das in der Höhe verstellst und dann den Stift auch als Sicherung sozusagen als wieder reinsteckst. Ne? Und diese Vorrichtung war halt an einem der beiden Stative kaputt.
Na gut, kann ja passieren. Ja.
Kann passieren.
Ist aber ärgerlich.
Ja, natürlich ärgerlich, weil es jetzt auch so ein mehr oder weniger Custom-Made-Produkt war und so.
Ja.
Naja, auf jeden Fall habe ich dann Kontakt aufgenommen. Dann leider nicht mit dem Jill, sondern eben mit dem Zuständigen dort vor Ort direkt. Und die Antwort, die ich halt damals bekommen habe, die hat mir halt überhaupt nicht gefallen. Das war halt so, ja, das ist das und das Teil. Das schicken wir dir dann neu raus. Da musst du nur hier machen und da und hier eine Schraube und da kurz raus. Mit dem Hammer musst du das dann rauskloppen, das Teil und so. Also das, Alter, Leute, also
ich habe fertige Stative gekauft.
Genau, wenn ich irgendwie jetzt ein Ersatzteil brauche oder sowas, ne, kein Problem. Ne? Ja. Mein Con-EQ hier, der Raumfilter, der war auch mal kaputt.
Ja.
Da fing der Typ mir am Telefon auch an zu erzählen, was ich denn jetzt aufschrauben müsste und wo ich was wegmache. Und gesagt habe, Leute, ich kaufe hier nicht für 2.500 Euro irgendwas und setze mich dann hier irgendwie mit dem Lötkolben hin oder so. Ne? Auf jeden Fall hatten wir das dann aber irgendwie geklärt, dass er mir tatsächlich dann einfach nur dieses Ersatzteil schickt. Und irgendwie hat er mir ein paar Fotos geschickt von dem, was ich machen muss. Ja. Es war gar nicht so schlimm, wie es sich erstmal angehört hat. Auf jeden Fall war das dann so die Geschichte. Das dauerte dann auch irgendwie wieder zwei Wochen
oder 10 Tage. Und das hast du mit dem Gil dann da vor Ort
besprochen. Und auf der Studioszene stand mir dann nämlich auch. Und witzigerweise kannte er mich dann tatsächlich irgendwie durch Social Media, weil ich auch einer der mit der Ersten war, der diesen Tisch hatte,
okay,
als der rauskam. Mhm. Und eine ganze Zeit lang quasi mein Studio und das Studio von einem holländischen Kollegen auch von Obsidian Mastering heißt der. Wir beide waren immer so die,
wenn, Endorser, wenn die halt, ohne Endorser
zu sein. Ja, genau. Ja, also genau, ohne Geld dafür zu kriegen, wurden wir für die Werbung dieses Tisches dann genutzt, auf Webseite, Katalog, überall.
Ja.
Und deswegen hatte er mich irgendwie so vor Augen. Und dann kam halt so direkt dieses Thema auf und gesagt, ja, hier meine Bilder überall benutzen.
Der arme Kerl. Letztes Jahr die Nummer mit dir, dieses Jahr die Nummer mit mir. Also soll ja kein Sauer-Bashing werden, ganz im Gegenteil irgendwie.
Tatsächlich hat mich heute noch ein Kollege gefragt, ey, ich bin unzufrieden mit meinem Tisch, der auch ein bisschen Analog-Equipment hat. Und der hat so, ich weiß gar nicht, was das ist, also eine relativ breite, mittlere Arbeitsfläche einfach und dann halt die UX so außen, gibt es ja von, auch von Saoa und von anderen. Ob ich zufrieden wäre mit dem Tisch? Und da habe ich wirklich noch gesagt, ja, absolut zufrieden. Ne? Also deswegen, um das mal kurz zu sagen, auch die Stative, mittlerweile verkauft an den Kollegen Lukas, weiß gar nicht mehr, wie er weiter heißt, ich glaube Strong Mine Productions heißt sein Studio. Der hat sich sehr darüber, über die Boxenstative gefreut, weil ich sie nicht mehr brauche. Also wirklich tolles Zeug, sieht richtig gut aus, ist von der Funktion her tipptopp, sehr gut durchdacht. Also und nicht, dass das jetzt falsch easy, rüberkommt.
Ne? Dazu sagen, ne? Ich meine, da kam ja in Einzelteilen, da habe ich ja selbst zusammengebaut und auch das war wirklich super easy, super easy und schnell.
Hab selbst ich hingekriegt.
Also. Wieso hast du zwei linke Hände, alles Daumen, alle links?
Nee, ganz so schlimm ist nicht, aber jetzt auch nicht deutlich begabter als das.
Oh, okay, ne? Alles klar.
Nee, also nur, dass das jetzt nicht falsch rüberkam, dass wir hier über Saoa irgendwie
war nur so eine lustige Geschichte am Rande. Ja, wie gesagt, Markus Bertram habe ich auch getroffen, das war auch cool. Ich habe mit Markus gesprochen über Raumakustik und so weiter, hat auch einen Vortrag da gehalten. Und dann zum Schluss des Tages habe ich dann noch mir einen Workshop angeguckt, der wirklich sehr abgefahren war. Ich habe ja gerade League of Legends gesagt. Und es gibt ein deutsches Produzententeam, die heißen Zwei, die kommen aus Hamburg und die machen Game-Trailer. Und die haben dann, stand zwar Masterclass dran, aber im Prinzip haben die eine Session aufgemacht. Also ich weiß nicht, ob das eine Masterclass ist oder einfach ein Deep Insight, tiefer Einblick oder was man nicht möchte. Ist ja auch egal, war auf jeden Fall extrem spannend. Und die haben halt am Anfang von diesem Ding, haben die diesen Game-Trailer gezeigt, der wirklich voll produziert, mit Spielszenen gerenderte Spielszenen, sah aus wie ein Film irgendwie. Und dann haben die halt die Session aufgemacht, die Cubase-Session, und haben gezeigt, was die so alles gemacht haben. Und das war wirklich ein Blick hinter die Kulissen, wo du wirklich sagst, wow, das war wirklich spektakulär. Ich pack's mal in die Shownotes rein, Link zu dem Trailer, damit ihr mal gucken könnt, was das wirklich war. Also das mit cineastisch zu betreiben, mit bombastisch, wäre untertrieben gewesen. Also die haben riesige Chöre drin gehabt, eine ziemlich geile Stimme von dem Typen, den ich leider für den Namen vergessen habe, muss ich nochmal herauskriegen, der das gesungen hat. Witzige Geschichte da, der hat das eigentlich nur so als Guide-Track eingesungen und dann blieb das drin. Da war ja plötzlich der Artist, der das gemacht hat irgendwie. Und das ganze Scoring und so weiter haben die tatsächlich mit einem echten Orchester aufgenommen. Das heißt, die hatten das fertig gemacht irgendwie mit ihren Libraries, auch ziemlich gute Libraries schon, und sagten auch, dass der Unterschied von der Library zur echten Aufnahme heutzutage gar nicht mehr so irre riesig ist. Ne? Aber wenn du natürlich beides zusammenfügst, ne? Du hast einmal das programmierte Zeug und auf der anderen Seite dieses, was da vom großen Orchester aufgenommen wurde.
Also ich würde behaupten, selbst in Hollywood und Co. sind mittlerweile auch viele synthetische Sachen dabei.
Absolut.
Aber so richtig den Reiz, natürlich, meine, da bin ich jetzt auch der falsche Ansprechpartner. Wenn ich jetzt sagen würde, als Dirigent von Orchestern
Orchestermusiker.
Nein, da kann man alles mit dem Computer heute machen.
Ja. Nee,
aber ist schon so. Das merkst du selbst, wenn du beispielsweise zwei Szenarien, selbst wenn du nur einen Bläsersatz machst.
Ja, was heißt denn nur
Bläser? Also
es gibt keine guten synthetischen Bläser.
Selbst wenn du einen vier- oder fünfstimmigen Bläsersatz nimmst und von den fünf Stimmen zwei live einspielst und den Rest aus der Dose nimmst oder vielleicht drei, je nachdem, was jetzt für eine Zusammensetzung, Saxophon, Trompete, Posaune. Das ist schon was ganz anderes, als wenn du alles synthetisch
hast. Bin ich voll bei dir.
Bei Streichern genauso. Ja. Dann, keine Ahnung, nimm irgendwie ein Streicherquintett oder Quartett auf und fette das halt irgendwie an.
Ja.
Aber du kriegst einen ganz, ganz anderen Vibe obendrauf.
Absolut.
Ne?
Das ist die echten Instrumente so. Machen irre viel aus. Und dann haben die das halt, und er erzählte dann halt auch von seinem Erlebnis. Die haben also einen Nerd bei sich in der Firma dann auch, der das Ganze dann ausnotiert. Also die schreiben das Zeug dann alles.
Ja.
Und dann haben sie halt auch einen Nerd, der das dann ausnotiert für Orchester. Und dann bist du halt in diesem Aufnahmeraum und da sitzt dieses Orchester und spielt das Zeug, was du dir auf der Tastatur ausgedacht hast und ballert dir das um die Ohren und spielt es mal eben vom Blatt und macht das runter. Und er erzählt dann auch, dass es bei diesem Game-Trailer sogar so geil gewesen ist, dass sie erst die Musik gemacht haben, das hat 4-5 Monate gedauert, auch bis die fertig waren, aber erst die Musik gemacht haben und dann quasi das Visuelle drauf programmiert wurde.
Okay.
Also die ganzen Animationen, der ganze Krams, weil normalerweise ist es umgekehrt. Ne? Du kriegst einen Film, klar, so, mach mal was. Ne? Und er sagte, ja, irre viel Zeit gehabt, durften irre viel ausprobieren. Und dann kam halt meine Frage, ganz am Schluss habe ich dann gefragt, wie denn so ein Mix entsteht. Weil die haben dann, er sagte, die große Session hat final 900 Spuren gehabt.
Hm.
Und wenn man weiß, dass der Typ bei Hans Zimmer gelernt hat, Hans Zimmer hat ja, glaube ich, eine der größten Sample-Libraries aller Zeiten auf x Rechnern gleichzeitig abrufbereit.
Da laufen mehrere Rechner auch gleichzeitig, damit das überhaupt funktioniert.
Ich glaube, das Template von dem lädt alleine 14 Tage, bis das hochgefahren ist. So. Auf jeden Fall, da hat er gelernt, da gibt es so ein Camp irgendwie in Amerika, da hat er gelernt und ist dann wieder zurück nach Deutschland gekommen. Und 900 Spuren hatten die dann. Und ich habe dann halt gefragt, wie mischen die das denn? Mischt ihr das dann quasi, wenn ihr alle Ideen drauf habt, alles da, macht ihr dann alle Fader runter. So, jetzt mischen wir das Ding. Er sagt, das Ding entsteht beim Machen.
Mhm.
Und das ist natürlich dann auch mal wieder so eine kleine Bestätigung für Leute, die ihre Musik dann beim Machen mitmischen, entstehen lassen.
Ja, ist ja auch
so. Das ist heutzutage diesen klassischen Mixprozess, wie wir den im Recording Block Premium Bereich ja machen, wo du wirklich nackte Spuren kriegst und du fängst halt bei Null an. Das wird zumindest für Künstler, die ihre eigene Musik machen, immer weniger. Der Mix entsteht beim Machen. Und wir haben im Premium-Bereich, haben wir ja jetzt, muss mal ein bisschen Werbung für mich machen hier, im Premium-Bereich haben wir gerade den Song The Last Song von Jan Löchel. Und auch da haben wir die komplette Session aus dem Studio bekommen. Das heißt, dieses Mal habe ich gar nicht selber gemischt, sondern bin quasi vor der Kamera für das große Premium-Mix-Tutorial, was dann am 15. Des Monats erscheint, bin ich quasi vor der Kamera in die Session rein, unvorbereitet und habe das ganze Ding erforscht und geguckt, was die gemacht haben.
Was haben die denn da gemacht?
Ja, wirklich. Wie viel Magie steckt dahinter? Mhm. Wie haben die das Arrangement gemacht? Welche Automation? Welche Plugins? Wie ist die Vocal-Kette? Was wurde angeliefert? Was haben die dazu zugebaut und Jan hatte extra nur Gitarre und Gesang abgeliefert an seine Freunde in Hamburg und hat denen gesagt, pass auf, ich möchte nicht, dass das so ein typischer Jan-Löchel-Song wird, so Singer-Songwriter, ich singe gut, ich spiele gut, aber es ist halt immer der gleiche Song in Anführungszeichen, weil es immer die gleiche Klangästhetik hat, es ist nicht immer derselbe Song, aber die gleiche Klangästhetik und dann hat er gesagt, mach doch mal was dazu und dann haben die dazu Vibraphon eingespielt, ey.
This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a Wimpy trash bag.
Wimpy, Wimpy, Wimpy!
Blech! And this is the smell of that same sandwich in a Hefty Ultra Strong trash bag.
Hefty, Hefty, Hefty!
Ah, smell the difference? Hefty Ultra Strong has Arm & Hammer with continuous odor control, so no matter what's inside your trash, you can stay one step ahead of Stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of Hefty Large Black Bags.
Ich habe mit Jan zusammengesessen. Er hatte selber nicht in die Session reingeguckt und wir haben dann nochmal eine Stunde zusammen vor der Kamera nochmal die Session erkundet, nachdem ich das dann schon 3 Stunden vorher für den Premium-Bereich nochmal separat aufgezeichnet habe. Und dieses Vibraphon, wenn du das anmachst, so toll wie das gespielt ist, dann hörst du den Motor vom Vibraphon laufen oder ein Piano, was so sanft aufgenommen ist, dass du selbst die Pedale und die Tasten hörst irgendwie. Und es ist alles völlig okay und es hat einen Vibe, dass du zum Niederknien, das ist einfach fantastisch. Haben wir eine gute Zeit gehabt, das vor der Kamera zu machen. Das war wirklich großartig. Also das im Premium-Bereich für alle Leute, die im Recording-Premium-Bereich sind.
Ich kann das vom letzten Podcast noch so ein bisschen komplementieren, weil das gerade sehr witzigerweise sehr gut passt. Ich habe doch letztes Mal erzählt, über diesen Podcast von der SAE.
Mhm.
Ne? Ich habe mich da letztes Mal, hatte ich schon ein schlechtes Gewissen, weil ich so mit ganz gefährlichem Halbwissen hier so um mich geschmissen habe.
Also hast du dich aufgerüstet.
Genau, also habe ich natürlich erstmal nachgesessen und habe, also der Podcast heißt Live After SAE.
Mhm.
Ne? Ob der jetzt, scheint schon von der SAE selber initiiert zu sein, ja.
Okay.
Da hatten wir ja letztes Mal, waren wir uns nicht so ganz sicher, aber deine Vermutung würde ich da bestätigen. Und da ging es ja um dieses Mastering-Thema.
Ja.
Und der, ich habe mir das jetzt gemerkt, ich hoffe, ich spreche es auch richtig aus, der Roy Recklies heißt der.
Okay.
Und witzigerweise fiel mir dann im nächsten Schritt ein, irgendwie kommt mir der Name total bekannt vor. Und wir beide haben doch mal ein schönes Video über den Manutech EQ gemacht.
Für den ich großes Lob auf der Studioszene nochmal von dem einen oder anderen Mastering-Ingenieur bekommen habe, bei dem der schon auf der Einkaufsliste steht. So.
Ich habe dafür auch Lob bekommen, nämlich über Instagram.
Okay.
Und zwar schrieb mir da ein gewisser Roy Recklies, nämlich eine Nachricht, dass er zufällig halt bei der Recherche nach diesem EQ, weil er sich dafür auch interessiert, auf das Video bei YouTube gestoßen ist. Ja. Und sich dann ganz am Ende des Videos gewundert hat, Moment mal, den Song, den die da benutzen, die beiden Jungs, den kenne ich. Der hat nämlich das Original von The Last Song gemastert.
Der
also
hat das Master
schließe
gemacht.
Sich okay. Die Kreise da wieder, ganz witzigerweise.
Ja.
Und da musste ich dann nämlich dran denken, weil ich hatte nur dieses Thumbnail von dem Podcast gesehen und dachte, ja, irgendwie, das bist du schon mal gesehen oder sowas. Ne? aber genau, also der hat da auch tatsächlich einen sehr interessanten Podcast gemacht. Ist vielleicht für den einen oder anderen ja auch interessant, vielleicht der auch noch ein bisschen jünger ist oder so, der sagt, ja, mal gucken, vielleicht doch SAE oder so. Ich meine, ist jetzt ja nicht so, dass wir jetzt jedes Mal hier eine Werbeveranstaltung für oder gegen irgendwas machen, aber zumindest ganz interessant zu wissen, was es für Bereiche gibt, weil nur weil du eine private Audioschool oder was auch immer besuchst, wirst du ja nicht nachher Mischer für Bands, also der jetzt da irgendwie in den Hansa-Studios sitzt und jetzt, irgendwas aufnimmt, sondern es gibt ja ganz, ganz viele Sparten. Ob da immer alle landen wollten, wahrscheinlich erzählen die das nachher im Podcast, dass sie immer
natürlich.
Das landen
schon,
wollten.
Das war schon mit 5 Jahren mein Plan.
Ich wollte schon immer den Sound von Autotüren vertonen.
Ja, ja.
Kann ja wirklich auch sein, ne?
Ja.
Will ja gar nicht sagen.
Muss man die auch mastern? Autotüren?
Ich habe bisher keine... ich weiß
du
nicht,
musst vorsichtig sein. Du hast Ansagen für Straßenbahn gemastert.
Stopp, Bus.
Bus, Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Mein Mund ist verschlossen.
Also wenn ihr mal in der Nähe von Rostock unterwegs seid im Bus, dann hört ihr meine Masterings, wenn jemand
den
sagt...
Original-Storia-Mastering-Sound.
Da hört ihr wirklich, genau, den Manutech hörst du heraus.
Ah, super.
Die 1200 Ansagen oder sowas.
Wahnsinn, ja.
Will ich gar nicht so schlecht machen. Also, lieber.
Nee, ganz im Gegenteil, super Auftrag. Also,
Martin Spitze. Bade, falls du das hörst, mein Freund, aus Güstrow in der Nähe von Rostock.
Es gibt doch noch andere 800 andere Städte mit Bussen. Also hier.
Ich wollte gerade sagen, also da wäre ich schon interessiert. Es ist halt immer so traurig, wenn man überlegt, dass da ja zum Beispiel bei dem Projekt ja auch eine professionelle Sprecherin war.
Ja.
Und der Martin hat das alles dann ganz sorgfältig aufgenommen. Diese wirklich über 1000 Ansagen.
Wahnsinn, ne?
Hat es dann wirklich.
Stresemannstraße.
Genau. Und er hat mir dann wirklich nur noch ein großes Wave-File zugeschickt.
Mhm.
Und wir haben das wirklich timecode-mäßig komplett identisch beide im Projekt gehabt, damit ich ihm wieder einen gemasterten Wave-File zurückschicken konnte und er aber die ganzen Marker noch hatte, damit er das wieder einzeln exportiert.
Ja, genau.
Die Schnipsel. Mhm. Trotzdem halt mega traurig dann zu denken, man hat das jetzt so schön bearbeitet als PCM, also unkomprimiertes Audio, 44.1, 24-Bit und dann wird das Ganze abgeliefert in 96 Kilobits per Second, weil dieses System in den Bussen...
Aber mit 8 Kilohertz.
Nee, ist ja 96 Kilobits per Second, keine Ahnung, wie viel
Bits das dann sind.
Auf jeden Fall... Schon ganz schön traurig, darüber nachzudenken, aber ich habe tatsächlich mal was Schlimmeres noch erlebt, und zwar war das eine Sprachansage für einen, wie hieß das denn früher? Die Telefon-Anrufbeantworter.
Mein Gott.
Ja. Oh. Ja. So, für eine Zahnarztpraxis habe ich mal tatsächlich eine Telefon-Anrufbeantworter. So, mein Gott,
was schreibt man denn da auf die Rechnung drauf? Mastering.
Ja, nee, ich hab's tatsächlich auch recorded.
Also, okay, alles
also,
klar.
Genau. Und das war tatsächlich noch schlecht. Ich weiß gar nicht, ob's, ich meine, es wäre tatsächlich 48 Kilobits per Second.
Ja, also wir haben bei uns in meiner alten Firma hatten wir eine alte Telekom-Anlage und die war super. Also die wurde bis ISDN abgeschafft wurde, haben wir die benutzt. Mhm. Die war leicht zu programmieren. Das Einzige war die Einschränkung eben beim Audio-Codec für die Warteschleifen Musik. Oder dann die Ansage, die du da drauf gespielt hast. Weil das war dann eben wirklich 8 Kilohertz und dann so ein ganz spezielles Format. Das musste Mono sein.
Mhm, genau.
Dann irgendwie LABC, keine Ahnung, was das für ein Format war irgendwie. Also Wave, aber in einer Codierung, die jetzt eben nicht ganz normal Windows Wave ist. und hochkomplex irgendwie, bis ich das mal raus hatte. Und dann musste ich noch rauskriegen, mit welcher Lautheit man das hochladen muss. Mhm. Weil wenn du, klar, wenn so eine Pausenmusik da reinkommt und die ist jetzt zu laut irgendwie, dann brüllt die natürlich dem, der da angerufen hat, erstmal das rechte Ohr weg oder das linke wahlweise.
Ja, und vor allem in dem Codec hast du ja dann auch ganz schnell einfach quasi hörbare Distortion, so wie man das von ganz, ganz vielen Warteschleifen kennt. Ne?
Absolut. Ich habe das dann auch anfangs noch, klar, dann habe ich das auch irgendwie frequenztechnisch beschnitten irgendwie. Und also das war wirklich sehr aufwendig, bis ich das raus hatte, was, wie ich das bearbeiten muss, dass das dann auch nicht zu laut ist und funktioniert und so weiter. Das ist heute schon komfortabler. Heute lädst du einfach ein ganz normales File hoch und dann bei diesen cloud-basierten Anrufbeantwortersystem und so weiter. Es gibt ja teilweise schon Telefonanlagen, die ausschließlich im Netz stattfinden, wo es gar kein Gerät mehr, nicht mal mehr einen Server gibt.
Ist ja auch cool. Also ich hatte da jetzt bei dem Projekt auch ganz klare Vorgaben, auch also lautheitstechnisch jetzt bei so einer Busansage, die im Schnitt zwischen einer Sekunde und drei Sekunden, da hast du ja in dem Sinne keine Lautheitsvorgabe, du hast halt mehr eine Pegelvorgabe, ne? Und ich weiß gar nicht, was das war, maximal glaube ich -3 oder -4 dB Full Scale. Und dass du dann halt schaust, ganz ehrlich, wenn der Maximalpegel bei -4 liegt, dann ergibt sich für die zweite und dritte Silbe, die vielleicht leiser ist, ergibt sich eine automatische Lautheit. Also wenn du da eine professionelle Sprecherin hast, die wird dann auch schon dir da was anbieten. Da musst du nicht hier fancy 5 Kompressoren draufpacken, weil du sie hast, sondern da machst du zur Not mal eine Silbe ein bisschen lauter oder leiser mit Automation. Ne?
Ja.
Aber tatsächlich war das schon ein spannendes Projekt, vor allem dann die Weiterführung des Projektes, das habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Es gab dann auch noch Kinderansagen.
Ach, auch noch?
Spezialansagen von, das muss ich lügen, ich glaube 30 Kinder, 30 verschiedene Kinder. Mhm. Und jedes von den Kindern hat dann irgendwie nochmal so, weiß ich nicht, 10, 20 Ansagen gemacht, die jetzt für eine gewisse Zeit, glaube ich, laufen.
Ah, wie schön, ja.
Genau, das war irgendwie, konnten sich, glaube ich, Kids bewerben oder was, weiß ich gar nicht. Ja. Und es war halt auch mega süße Sachen dabei, ne? Irgendwie, weiß ich nicht, Bahnhofstraße oder
keine
so.
Keine Zähne drin,
ja, genau, Mannstraße. total cool, auf jeden Fall. Ja. Also, cooles Projekt von diesem Busunternehmen, auf jeden Fall, muss ich schon sagen, also sehr, sehr menschlich gedacht und nicht so, wir brauchen halt Ansagen, mach fertig,
und das darf muss nichts nach kosten. DIN-Norm. So nee,
das
so.
Ist schon schön.
Das
schon
gibt aber einer Stadt auch Charakter und
finde ich auch.
Sowas. Also das finde ich schon Charisma, finde ich schon gut, wenn so eine Stadt das auch transportiert, das eben nicht nur auf Humorebene ist, sondern einfach auch so einen sympathischen Faktor hat eben. Ne?
Und es gibt wirklich auch sehr interessante Straßennamen in der Gegend.
Hast du denn in dem Zusammenhang, hast du denn auch mal irgendwie Ansagen für ein Navigationssystem mal gemacht oder so? Weil das würde sich ja dann auch quasi anbieten. Da bist du aber mit 1300 Straßen nicht ausreichend bedient. So ein Navigationssystem für ganz Deutschland. Wie viele Straßen gibt es in Deutschland? Ich meine, das muss ja auch einer eingesprochen haben, gemischt haben, gemastert haben.
Ja, jetzt wo du das sagst, aber ich wette, da gibt es auch, diese Navigationsstimmen sind ja sehr gleich immer, ne? Auch bei verschiedenen Modellen.
Die gab es ja teilweise gab es ja auch auf Bayerisch und
Also ich weiß, als wir damals auf Deutschland-Tour waren mit dieser Lesung, habe ich dir erzählt, diese Punk-Lesung, also wo wir ein bisschen Akustik-Punk gespielt haben und gleichzeitig auch aus einem Buch Keine Zukunft war gestern gelesen haben. Mhm. Da weiß ich noch, da hatten wir einen Navi mit einer extrem nervigen Frauenstimme. Die hieß dann bei uns auf der gesamten Tour immer Uschi.
Natürlich hieß die Uschi.
Und wir haben das natürlich auch immer ins Programm eingeflochten.
Die armen Uschis.
Aber die Leute im Publikum wussten natürlich nicht, wovon wir gesprochen haben.
Ja,
ne?
Okay.
Aber Uschi ist da schon eigentlich ein ziemlich universeller Name.
Ist,
ne?
Uschi ist so die, ja, man kann den Uschis ja keinen Vorwurf machen, die haben sich ihren Namen ja nicht ausgedacht.
Nee, absolut.
Aber Uschi und Chantal, das sind halt so Namen, wo die eigentlichen Namensträgerinnen eher gestraft sind durch den Umgang der Gesellschaft mit diesen Namen. Aber wo du gerade Punk sagst, sehr geil. Ich habe mich in Vorbereitung für das Treffen mit den Screwjets natürlich dann auf meinem Weg über die A45, ich bin tatsächlich über die A45 gefahren, die ist eigentlich gesperrt, ja, in Lüdenscheid. Ja. Und ich habe aber aus Nachhaltigkeitsgründen, also für die Lüdenscheider war das vielleicht nicht nachhaltig, aber der Weg außenrum wäre 100 Kilometer länger gewesen.
Ja, gut.
Und dann habe ich mit dem Van überlegt, wenn du irgendwas nicht bezahlen willst, zahlst du ja meistens mit Zeit. Also bin ich mit meinem Van halt bis Lüdenscheid gefahren und dann mehr oder weniger an Lüdenscheid vorbei. Es geht nicht direkt durch, aber auch nicht direkt dran vorbei. So, und dann 10 Kilometer dran vorbeigekämpft, hat mich eine halbe Stunde gekostet. Dafür habe ich aber 100 Kilometer weniger Sprit verbraten und bin dann da halt entlang gedust und habe extra meinen Kopfhörer mitgenommen, weil die Anlage im Van ist halt noch nicht optimal, die habe ich noch nicht perfekt ausgebaut. Und dann habe ich mich halt mit dem Frühwerk des deutschen Punk auseinandergesetzt, weil ich eben auch natürlich, wenn ich den Produktionstipps geben will, will ich natürlich auch vorbereitet sein und mich nochmal mit der Materie auseinandergesetzt haben. Und habe dann in dem Zusammenhang nochmal bei Wieso reingehört, bei Wieso, ne, mich damit auseinandergesetzt. Und es war wirklich eine fantastische Band, muss man wirklich sagen. Ja. Eine sehr musikalische Band, die zwar Punk gemacht hat, aber extrem viele Elemente aus der Popularmusik in ihre einzelnen Stücke reingemacht hat.
Allein schon der Gesang, also die Chöre, es ist eigentlich schon krass. Ne?
Mega. Dann das Timing war irre. Also das ist ja noch auf Band aufgenommen worden. Ne? Ich habe mich da gefragt, wann haben die das eigentlich so aufgenommen? Aber der sagt, in einem Song sitzt er, die Bonzen sitzen in Bonn. Und da habe ich gedacht, okay, also wenn es die Bonner Republik war, dann muss es ja vor 1990 gewesen sein, diese Aufnahme, die ich da gehört habe. Ne? Es war wirklich ein irre gutes Timing, Drama gut. Ich habe es später zu den Screwjets auch gesagt, was Wieso auch wussten, ist, was sie nicht können. Und das haben sie dann auch nicht gemacht. Also Sachen einfach nicht zu spielen, die sie einfach nicht gut hingekriegt haben. Chöre, Texte, ja, kann man über Links-Punk-Texte kann man diskutieren. Wenn man sie aber heute nochmal 30 Jahre später hört, muss man sagen, verdammt, die waren echt, also es ist immer noch relevant, hat mir wirklich Angst gemacht. Oh, aber ich hatte einfach einen irren Spaß irgendwie. Und ich habe mir den Song hier mit dem Schlachthof dann auch nochmal anhört.
Die letzte Sau.
Die letzte Sau. Also sehr zu empfehlen für alle Leute, die mal reinhören wollen, irgendwie Wieso, die letzte Sau ist einfach, also die Texte sind so bittersüß, dass du wirklich, also auf der einen Seite willst du dich kaputt lachen und auf der anderen Seite bleibt es dir stumpf im Hals stecken, weil das einfach so blitzsauber beobachtet ist.
Das ist halt klug.
Ja, es ist wirklich irre klug und oder das goldene Stück Scheiße. Genau. Ist auch, also klar, jetzt kann man sagen, okay, was ist das für ein Wort, aber wenn du diesen Text hörst dann und dass sie sich selber auch nicht ausnehmen.
Ganz zum
also,
Schluss dann.
Ja, genau. Eben nicht irgendwie nur den Zeigefinger heben und ihr, du, blöd seid ihr alle und ich kapsel mich ab, ich bin ja Punk, ich habe mir nichts mehr zu tun. Nein, auch sich selbst einbezogen und so weiter. Also ich bin wirklich nochmal Fan geworden, habe mir noch frühe Sachen von den Hosen noch angehört, habe mir natürlich meine Lieblingsband angehört, die Toy Dolls. Wirklich auch eine der besten Bands der Welt, wenn du mich fragst, weil das, was die drei da hinstellen, in einem Timing, in einer Präzision, in einem Tempo und dann dieser durchgeknallte Gitarrist, das ist ja nicht nur Nelly the Elephant, das ist ja jedes andere Lied von denen brennt dir ja auch irgendwie eine Lunte direkt auf den Boden, das ist so ich saß einfach, wenn man an mir vorbeigefahren ist, dann muss man nur gedacht haben, was hat denn der Glatzkopf da für einen Spaß irgendwie, was ist das denn für einer, irgendwie Kopfhörer auf und lacht sich kaputt, ich habe so einen Spaß auf der Fahrt gehabt irgendwie, das war
ja, es ist schon eine Musik Klasse. Mit einer ziemlich krassen Energie halt,
yo,
ne? Yo. Also das kann man schon so sagen. Wie gesagt, ob man das inhaltlich, kann ich jeden verstehen, der sagt, ich kann das nicht so nachvollziehen. Die meisten assoziieren natürlich damit auch völlig falsche Dinge.
Ja.
Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also kennt man natürlich selber vielleicht so, wenn man mal über das Thema nachgedacht hat oder früher so ein bisschen in der Szene unterwegs war. Natürlich gibt es so wie in allen Subkulturen, ne? Punk ist ja ganz bewusst auch eine Subkultur, muss man oder darf man zum Glück ja so sagen. Ja. Genau wie dann irgendwie so diese, gut, mittlerweile eher Mainstream, aber früher dann auch diese Techno-Geschichte. Mhm. Ne, das war ja auch eine Subkultur oder ist eine Subkultur.
Acid,
genau.
Als es aufkam.
Ja, ja, es ist ja nicht so, dass jetzt alle Leute, und ich rede jetzt bewusst über Punk-Musik, das sind jetzt ja nicht alle linksradikale Leute mit einem grünen Iro, die Molotow-Cocktails auf Polizeiautos werfen.
Nee,
ne?
Das ist genauso, nicht nur Hafenstraße Hamburg.
So, und genauso ist nicht jeder, der, keine Ahnung, irgendeine Black-Metal-Band hört, ist jetzt auch nicht jeder Satanist und schlachtet Schafe bei sich im Keller.
Ja, oder heimlich auf der Wiese, ja.
So, genau, und nicht jeder, der Techno hört, schmeißt sich jeden Morgen am Aufstehen eine Ecstasy-Pille rein. Also,
nur jeder Zweite.
Ja, am Wochenende nein, also, natürlich schon, aber nein, aber du weißt ja, was ich meine, ne?
Klischees sind ja eigentlich, existieren die nur, weil sie halt immer und immer und immer wieder bestehen.
Ich habe nach dem letzten oder vorletzten Podcast auch eine Nachricht bekommen, dass ich immer irgendwann während des Podcasts so eine Moralapostel-Minute kriege, wo ich immer sage, wo ich immer irgendwie so, also das war glaube ich nicht negativ gemeint, die Nachricht, von einem Sebi habe ich die bekommen bei Instagram. Aber der geschrieben hat, irgendwann bekommst du immer so eine Moralapostel-Minute. ich hoffe, das war nicht negativ gemeint.
Ja, also ich ist tatsächlich fantastisch. Ich habe mir eine Ader für den Punk gehabt. Vor allem, weil es auch einfach gute Bands waren. Also ja. Zumindest die, die erfolgreich waren und die sich durchgesetzt haben, so waren wirklich gute Bands, die natürlich einen harten Streifen gespielt haben. Es war also wirklich, während der Punk früher ja eher daraus resultiert, Punkmusik daraus resultierte, ja, kann sich jeder irgendwie ein Instrument nehmen, wir brennen mal einen drauf los, war das spätestens Mitte der 80er durcherzählt, das Thema, wie jeder darf ja was spielen. Es musste auch musikalisch gut sein. Und es war wirklich echt, also da kann sich so manche Rockband bei dem Tempo, was die auch gespielt haben, an der Präzision echt eine Scheibe abschneiden. Und
da gab es auch keine Quantisierung.
Nein, es gab einfach einen guten Drummer. Genau. Und es gab einfach, und Gitarrist und Bassist haben halt mit dem Drummer zusammengespielt und nicht jeder für sich so. Ne? Wenn du dann natürlich noch einen Sänger dabei hast, der das Ganze dann auch nageln kann, irgendwie, dann ist das halt einfach, und wie gesagt, das war, da hat nicht Pavarotti gesungen, aber es kam alles rüber, was gesagt werden sollte. Der Text ist leider heute moderner denn je. Das hat mir eigentlich am meisten Angst gemacht, irgendwie. Und wie gesagt, zudem kam noch, dass ich einen irren Spaß gehabt habe, weil es einfach richtig abging und ich im Auto richtig abfatten konnte.
Kann man das also vorstellen.
Mega, auf jeden Fall ein Riesenspaß und Anspieltipp für die oder denjenigen Zuhörer hier, auf jeden Fall das goldene Stück Scheiße. Und ich habe noch einen Song gefunden, der hieß 10 kleine Punker. Da spielte der Axel Knut von Wieso mit bei einer anderen Band, die hieß, den Namen habe ich jetzt leider vergessen, Punker, P-U-N-K-A-H. Das war eine Aufnahme aus 2020.
Okay.
Und die hören wir uns gleich nochmal nach dem Podcast an. Die war,
okay, das sehe ich gar nicht, ja.
Die war so viel besser nochmal. Also Klangqualität sowieso schon mal. So gut gespielt. So Punk. Und trotzdem geil. Also, oder gerade deswegen geil. Und der Text war auch, die haben alles richtig gemacht, was moderne Punkmusik heutzutage ausmachen muss. Und ich will den Hosen nicht zu nahe treten. Aber das ist natürlich deutsche Rockmusik, die machen mittlerweile, ne? Auch wenn die aus diesen Punk-Rhythmus, diesen Punk-Background haben. Aber schon. Das, was bei 10 kleine Punker abging, ich schwöre dir, dass du gleich so ein Grinsen im Gesicht haben wirst, weil dir das einfach einen Riesenspaß macht. Das hören wir uns dann
auf jeden Fall. Axel Kurt ist auch, glaube ich, der...
Kurt hieß er, genau.
Ja. Also Sänger-Gitarrist, ja. Ich glaube aber auch, das ist auch der Produzent, also dementsprechend auch eigenes Studio, glaube ich. Das ist, glaube ich, alles selbst produziert, sozusagen.
Ja, okay.
Zumindest war das am Anfang der 2000er, müsste es so gewesen sein. Der kommt ja aus dem Schwabeländle, aus Sindelfingen kommen die da unten in die Ecke.
Hört man jetzt am Slang nicht.
Ja, es gibt ein paar Songs, wo die auf Schwäbisch unterwegs sind. Okay. Ja. Das ist dann aber auch mehr so humoristisch gemeint.
Ja.
Nee, aber ich meine, dass ich habe das mal, glaube ich, irgendwo gelesen, irgendwie, er war nie zufrieden irgendwo in dem Studio, so richtig. Also hat er dann gesagt, okay, dann muss ich mich halt selber drum kümmern.
Ja,
ne?
Ja.
Genau. Deswegen, aber ich bin gespannt auf die Nummer.
Und dass nicht alle Punker blöd sind oder dumm sind oder sonst was, oder dass Punk halt eine Lebensanschauung ist, die nicht jeder teilen muss oder so, dass das aber nicht heißt, nur weil die irgendwie mit einem Iro und einer Dose Bier irgendwo auf dem Parkplatz sitzen, heißt das ja nicht, dass die blöd sind. Vielleicht sind die sogar schlauer als so manch andere, aber die haben in dem einen Song haben sie zum Beispiel Schopenhauer zitiert, der mal gesagt hat, und ich diesen Satz, den, ich glaube, wenn ich mir mal was tätowiere, dann tätowiere ich mir das auf dem Oberarm. Der Satz hieß, Herkunft ist keine Leistung. Und das, ich habe da gesessen und habe einfach gedacht, was für ein geiler Satz. Also jeder, ne, also was für ein irre guter Satz. Natürlich kann ich irgendwie stolz auf Sachen sein, aber Sachen, die ich nicht beeinflussen kann, ja, wie soll man darauf stolz sein? Herkunft ist keine Leistung. Das fand ich ganz, ganz großartig. Aber bevor ich jetzt hier zu politisch werde, glaube ich, wenden wir uns nochmal anderen Themen zu. Wie gesagt, es war meine Expedition in den Punk endlich mal wieder rein.
Ja.
Was mir einen irren Spaß gemacht hat. Und da glaube ich, ich hatte schon die Überlegung, ob ich nochmal einen Song aufnehme aus der alten Zeit von unserer alten Punkband, weil wir haben noch so Vierspuraufnahmen damals auf dem Tascam-Recorder gemacht.
Oh, so was habe ich auch noch.
Die mein Freund Ralf gemacht hat. Der hatte damals diesen Tascam-Vierspur-Recorder und dann sind wir bei meinen Kumpels Dirk und Johannes, genannt Antek Pistole und Jupp Zupp Schulte, sind wir unten in den Keller gegangen und der Keller war, ja, wie hoch ist ein Keller? Wenn der 2 Meter hoch war, ne? Das war aber ein relativ großer Raum, dann war da ein Schlagzeug drin und dann haben wir da den Vierspurrekorder aufgebaut und dann wurde aufgenommen und ich habe die Kassette noch, wo alles drauf ist, nicht die Vierspuraufnahme, die ist leider verschollen.
Ich habe tatsächlich noch so ein Gerät hier stehen.
Ja, ich habe das Gerät auch zu Hause.
Ach so, ja.
Ja, ich habe auch eins. Also bei mir kommt ja nichts weg. Ich habe sogar einen DAT-Rekorder. Also
oha.
Ich kann abspielen, sag was, Minidisc? Kann ich. So. Es kommt ja nichts weg bei mir, ne? Also, das ist ja, bin ich ein Messi, wenn ich alles aufbewahre? Ich bin ein vorwärtsgewandter Retro-Typ.
Ich war ja schon bei dir zu Hause und man kann überall durchlaufen.
Ja, noch.
Ja, also gut, wenn das natürlich noch so weitergeht die nächsten 20 Jahre.
Ich habe keine Ahnung. Nee, ich bin da, was das angeht, eigentlich angekommen. Aber wie gesagt, ich habe dann tatsächlich überlegt, ob ich das nochmal aufnehme. Und dann habe ich aber schon gleichzeitig wieder Angst, ob die Magie da nicht weg ist, weil Jonas von heute spielt natürlich einen ganz anderen Streifen mit einem ganz anderen Know-how, mit einer ganz anderen Technik als Jonas vor 30 Jahren. Hm. Den Amp habe ich noch, die Gitarre habe ich noch, das Fußpedal habe ich noch.
Kommst du auch in den Keller?
Da kommt nichts mehr. In den Keller würde ich sogar noch reinkommen.
Da musst du natürlich da rein.
Ja, das wäre tatsächlich meine Überlegung. Vielleicht soll ich das mal anstoßen, dass ich mich mit den Kumpels 30 Jahre danach nochmal treffe. Ja. Und wir haben damals, wir waren eine der ersten Bands, die in Münster im berühmten Gleis 22 gespielt haben. Als der Club gerade aufgemacht hat. Heutzutage ja regelmäßig der beste Club der Nation.
Ist das so?
Ja, tatsächlich. Das Gleis 22 wird regelmäßig, oder zumindest vor der Pandemie, wurde regelmäßig ausgezeichnet als einer der besten Live-Clubs der Nation.
Ich habe da so vor, boah, ich weiß gar nicht, 13 Jahren oder so, habe ich da, glaube ich, mal gespielt, das Gleis 22.
Ja, und das Gleis. Und wir waren halt da Anfang der 90er eine so der ersten Bands, die da so gespielt haben.
Mega.
Ja, also auch auf der Habenseite auf jeden Fall. Cool. Das ist ein kleiner Exkurs in meine Vergangenheit.
Ja, und jetzt nochmal zum Thema Studioszene. Also ich habe ja auch ganz viele Nachrichten bekommen von Leuten, teilweise Fotos, die Fotos mit dir gemacht haben, so im Sinne von, wo bist du denn eigentlich? Ja. Dankeschön.
Richtige Frage.
Hat mich natürlich sehr gefreut, dass ihr mich da nicht vergessen habt. Nee, gab es denn irgendwas total Neues? Jetzt wurde irgendwas vorgestellt, was du vorher nicht wusstest oder wo du sagst, die Info war geil oder das Gespräch war besonders interessant, irgendwie, wo du jetzt was raus mitnimmst, oder?
Also erstmal, ich war am Stand von Sonnable. Mhm. Ich habe neulich das Video über den Smart Comp gemacht und habe dann nochmal mit den Kollegen von Sonnable gesprochen und hatte so die eine oder andere Anmerkung nochmal zum Plugin. Und das wurde direkt aufgenommen und soll überprüft werden. Da soll es demnächst noch ein weiteres Plugin geben. Da bin ich mal gespannt, was die Jungs sich da ausdenken. Die kommen aus Österreich, die Jungs und Mädels. Und da bin ich schon sehr gespannt. Habe ich denen auch gesagt, dass ich das ganz großartig finde, dass solche Technologie auch aus Europa kommen kann.
Ja, genau.
So großartige Programmierkunst. Und die haben mir nochmal bestätigt, wie viel Herzblut da reinfließt. Und das merkt man auch an jeder Ecke und an jedem Ende. Also Sonnable auf jeden Fall. Ganz großartig. Universal Audio waren leider nicht da.
Okay.
Austrian Audio war da, also ein zweites österreichisches Unternehmen war da.
Die waren vor 3 Jahren auch da.
Mhm. Ja. Auch ein super Stand. Dann bin ich bei Arturia gewesen, habe mich da ein bisschen unterhalten, war auch ganz spannend. Die haben so ganz abgefahrene Boxen im Vertrieb gehabt. Also der Vertrieb, der auch Arturia macht, vertreibt auch so ein ganz spezielles Paar Boxen. Ich habe den Namen leider vergessen. Aber da war keine Wand von dieser Box war irgendwie parallel zu anderen. Die waren so schräg gebaut und dann eine Dapolito-Schaltung bzw. Aufreihung der Treiber, sodass du wirklich einen echten definierten Spot hast, wo du sitzen kannst und so weiter. Sehr abgefahren. Die Boxen, allerdings auch ein sehr abgefahrenes Preisschild. Also die kommen aus Korea, die Boxen. Designs sind die allerdings in Deutschland, dann gebaut in Korea. Und hat aber ein wirklich ausgewachsenes Preisschild dran, wo ich erst gedacht habe, wie cool, wenn ich die mir mal hinstellen könnte. Und dann habe ich gedacht, vielleicht bin ich dann doch eher bei deinen Boxen, wenn ich das nächste Mal nochmal wechseln sollte.
Also dann doch nochmal so viel über den M4s, ja?
Nee, aber so auf den Versuch ankommen lassen, wenn ich die M4s kenne, das weiß ich auch nicht.
War M4 dann auch da? Als ich letztes Mal da war?
Nee, M4
war nicht da. War M4 da, beziehungsweise nicht M4 selber war letztes Mal da, sondern wahrscheinlich dann irgendwie der, weiß ich nicht, ist
der Vertrieb,
ich glaube, das ist hier Mega Music heißen die, glaube ich.
Ja, Mega war da, Mega Audio.
Oder Mega Audio, ja, kann das sein, dass M4 da im deutschen Vertrieb ist, weiß gar nicht. Nee, Mega Audio ist hier Warm Audio und so, ne?
Mega Audio, ja, Warm Audio war auch da vertreten, Mega Audio, der Vertrieb selber war auch da. Witzigerweise kommt der Pressemann aus Münster. Der war aber leider nicht da, der Peter. Schöne Grüße an dieser Stelle, Peter, falls du das hören solltest. Wir sind hier nur am Grüßen, ist dir schon mal aufgefallen?
Das ist ja nicht schlimm. Ja. Wichtig wäre, dass die Leute das halt auch hören. Ne?
Ja, also was für mich halt wirklich toll war auf der Studioszene, dass so viele Leute zu mir gekommen sind und sich bedankt haben für die Videos, weil oft schreiben viele Leute das gar nicht runter, weil die eben im Social Media nicht stattfinden, weil die vielleicht auch keinen Account haben. Der Vorteil an YouTube ist ja, du kannst ja ohne Account gucken. Ne? Und da gibt es ja dann quasi so eine Art Dunkelziffer, die eben nicht abonniert haben, aber trotzdem viele Videos gucken und so weiter. Und was mich persönlich dann auch freut und manchmal auch verwundert ist, dass das durch alle Grade der Professionalität geht. Also, dass ich angesprochen werde vom Auszubildenden im Bereich Audiotechnik. Wir waren ja in Mannheim, die Studioszene ist in Mannheim. In Mannheim ist ja auch die Deutsche Popakademie.
Mhm, ja.
Das heißt, also da wird ja nochmal auf einem anderen Level ausgebildet als bei SAE Hofer oder sonst was irgendwie. Und
darüber möchte ich mir jetzt kein Urteil erlauben, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Also die Jungs, mit denen ich da gesprochen habe, die haben mir schon erzählt, dass da vielleicht wird da auch anders gelehrt. Sagen wir es einfach mal so, ne? Aber unabhängig davon, also das vom Auszubildenden im Audiofilmbereich über Live-Mischer, über Mastering-Leute, Pros, Semi-Pros, Amateure, egal, dass alle die Videos gucken und dass ich zum Glück jedem irgendwie ein Snippet mitgeben kann. Also selbst dem Pro hin und wieder mal. Und wenn es so ein Denkanstoß ist, hier, ja, den Trick kannte ich schon, aber gut, dass du mich nochmal dran erinnerst, habe ich jetzt mal wieder rausgekramt oder so. Mhm. Und vielleicht schmeiße ich aber trotzdem noch jetzt nochmal was in den Raum. Ich bin mir nämlich nicht so ganz sicher, hat nichts mit der Studioszene zu tun, aber mit Plugins. Ich stelle jetzt mal eine Frage, ich schmeiße mal eine Frage in den Raum, die wir vielleicht im nächsten Podcast dann in 2 Wochen beantworten können. Denn ich habe bei der letzten Session von Jan Löchel, diesen Last Song, den wir ja jetzt im Premium-Bereich haben, da war in der Session war ganz oft das Plugin Sooth.
Ja.
So. Sooth soll ja von sich aus analysieren, Resonanzen analysieren, right, rausfiltern und so weiter. Und ich habe vor ein paar Monaten mir schon mal Sooth runtergeladen und ausprobiert und konnte nicht identifizieren, was es macht. Und ich habe es in dem ich habe es jetzt in der Session wieder gehabt, da war jede Menge Sooth drin, also habe ich es mir dann auch gekauft, Sooth 2 in dem Fall, dann kriegst du freundlicherweise von Oak Sound auch Sooth, das Original direkt mitgeliefert und habe da wieder gesessen.
Müssen wir uns da gleich mal hinsetzen.
Ausgemacht. Vielleicht erzählst du mir das gleich mal. Vielleicht kann ja der geneigte Zuschauer oder die Zuschauerin mir auch mal erklären, ob das wirklich sowas ist, was so unauffällig eingreift, dass es jetzt nicht direkt zu hören ist wie ein High-Shelf an einem Equalizer. Da reden wir aber dann nächste Woche drüber, übernächste Woche drüber. Und ich schließe diesen Podcast jetzt einfach mal mit dieser offenen Frage ab. Was macht Sooth? Ja, was macht Sooth? Weil ich konnte es mir bisher nicht erklären. Ich habe aber den Verdacht, dass meine Ohren einfach nicht gut genug dafür sind.
Die Leute werden jetzt den Sonntag damit verbringen, irgendwie
sich eine Testversion runterzuladen und mal reinzuhören.
Ja, ich glaube, die meisten werden das Plugin vermutlich sogar besitzen. Die werden jetzt alle aufgeregt im Kreis laufen, durch den Garten oder durch den Park und denken, der Wagner, den muss ich irgendwie jetzt, da muss ich jetzt mal gucken, dass ich da...
Vielleicht könnt ihr mir einfach einen Tipp geben, wo ich hinhören muss, damit ich... manchmal ist es ja auch so, dass du es gar nicht, weil du dich auf eine andere Sache konzentrierst und dann das Offensichtliche nicht wahrnimmst oder so. Aber wie gesagt, wir beiden setzen uns jetzt leider mal im Mastering-Studio hin. Du zeigst mir Sooth und was es kann. Und die und euch da draußen wünschen Björn und ich wie immer vom Guten und das Beste. Und dann schalten sie auch nächste Woche wieder ein, übernächste Woche wieder ein, wenn unser Freund Björn Schlüter sagt...
Die Quarkbällchen war mal wieder fantastisch.
Tschüss, dass es dir gut geht.